Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schweigeminute in Norwegen, das Land gedenkt der getöteten Jugendlichen. Sondersitzung in Rom, die UNO will den Hungernden in Ostafrika helfen. Dringend nötig hat die Hilfe nicht nur Somalia, sondern auch Kenia, sagt unser Afrika-Korrespondent. Und um 13 Uhr Wendepunkte. Heute 1953, als aus der gefährlichsten Waffe der Welt Energieträume entstanden. Der Beginn der Atomeuphorie. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Am Mittag hat Norwegen mit einer Schweigeminute der mehr als 90 Opfer der Anschläge vom Freitag gedacht. Überall in dem skandinavischen Land ließen die knapp 5 Millionen Einwohner die Arbeit ruhen. Alle Züge wurden gestoppt. Und in der Hauptstadt Oslo ruhte auch der Straßenverkehr kurz. Ermittlungen der norwegischen Polizei zeigten, dass der Attentäter im Zentrum von Oslo zwei weitere Bomben zünden wollte. Zudem habe der 32-Jährige bei der Festnahme auf der Ferieninsel Utøya noch sehr viel Munition bei sich gehabt. Der geständige Täter wird am frühen Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. An der Anhörung teilnehmen dürfen auf Antrag der Staatsanwaltschaft weder die Öffentlichkeit noch die Medien. So solle verhindert werden, dass der Attentäter eine Gelegenheit bekomme, seine Tat öffentlich zu erklären. Die Weltbank stellt 500 Millionen Dollar zur Verfügung für die von einer schweren Dürre betroffene Region in Ostafrika. Der Großteil des Geldes soll in langfristige Projekte investiert werden. 12 Millionen Dollar sollen als Soforthilfe fließen. Von der Hungersnot sind rund 12 Millionen Menschen betroffen, vor allem in Somalia. In Rom berät zurzeit die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, die FAO, über Maßnahmen gegen den Hunger und die Dürre in Ostafrika. In Syrien dürfen künftig politische Parteien gegründet werden. Dies sieht das überarbeitete Parteiengesetz der Regierung vor. Neue Parteien müssten mindestens 1000 Mitglieder haben und die geltende Verfassung respektieren, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur SANA. Bisher war nur die allein regierende Baath-Partei von Präsident Bashar al-Assad erlaubt. Trotz des neuen Parteiengesetzes bleiben Fachleute gegenüber der Regierung Assad kritisch. Im April sei bereits ein liberales Versammlungsrecht angekündigt worden und es habe geheißen, der Ausnahmezustand werde aufgehoben. Trotzdem habe sich im Land nichts zum Besseren verändert. Die syrischen Sicherheitskräfte gehen seit 4 Monaten gewaltsam gegen Straßenproteste in Syrien vor. In Kairo ist der Prozess gegen den ehemaligen ägyptischen Innenminister erneut verschoben worden. Ihm und 6 Beamten seines Ministeriums wird vorgeworfen, im Februar Schießbefehle gegen unbewaffnete Demonstranten erteilt zu haben. Bei den Massenkundgebungen, die zum Sturz von Ex-Präsident Mubarak geführt hatten, waren mehr als 800 Demonstranten von der Polizei getötet worden. Der Prozess gegen Ex-Präsident Mubarak und seine beiden Söhne soll nun am 3. August beginnen. Das japanische Parlament hat 25 Milliarden Dollar freigegeben für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben und dem Tsunami vom März. Das Geld soll den stark zerstörten Regionen im Nordosten Japans zukommen, wo auch das havarierte Atomkraftwerk Fukushima steht. Für diese Gebiete hat die Regierung schon 2 Hilfsprogramme im Umfang von 6 Milliarden Dollar bereitgestellt. Ministerpräsident Naoto Kan hatte zuvor angedeutet, er werde zurücktreten, sobald weitere Hilfe genehmigt sei. Mit diesem Versprechen hat er sich die Unterstützung des Parlaments gesichert. Die Gegner des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 wollen nun doch dabei sein, wenn das Gutachten zum Projekt präsentiert wird. Eine Sprecherin der Gegner sagte der Nachrichtenagentur DPAD, es seien viele Rückmeldungen und Bitten eingegangen von Menschen, die die Gegner dabei haben wollen. Das Gutachten wird nun am Freitag und nicht wie ursprünglich geplant morgen präsentiert. Gemäß einem Bericht bringt der geplante unterirdische Durchgangsbahnhof in Stuttgart mehr Kapazität als der bestehende Kopfbahnhof. Der griechisch-zypriotische Filmregisseur Michael Kakoyannis ist im Alter von 89 Jahren in Athen gestorben. Dies teilte seine Stiftung in der griechischen Hauptstadt mit. Einen ersten internationalen Erfolg erzielte Kakoyannis mit dem Film Elektra, der 1962 am Filmfestival von Cannes ausgezeichnet wurde. Zu Weltruhm gelangte Kakoyannis 1964 mit dem Film Alexis Sorbas mit Anthony Quinn in der Titelrolle. Das Werk wurde mit 3 Oscars ausgezeichnet. Der studierte Jurist war auch als Schauspieler, als Drehbuchautor und als Produzent tätig.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit neuen Enthüllungen zum Doppelattentat von Norwegen und der Frage, hätten die Geheimdienste die Tat verhindern können? Ostafrika leidet unter einer großen Hungersnot und doppelt ist das Leid in Kenia. Dort herrscht nicht nur Dürre, auch tausende Flüchtlinge aus dem Katastrophengebiet von Somalia stellen das Land vor eine Zerreißprobe. Schweizer Sitten und Gebräuche lernen, am besten von einem Schweizer Leihgrosi, das Luzerner Integrationsprojekt. Am 8. Dezember 1953 pries US-Präsident Eisenhower die Atomenergie vor der UNO. Bereits 4 Jahre später hatte die Schweiz ihren ersten Atomreaktor, der Reporter beschreibt.
Jetzt leuchtet eine Schrift auf Französisch, Reaktor en Opération und auf der anderen Seite Reactor on. Der Herr Bundesrat Petitpierre hat den Reaktor offiziell in Betrieb übergeben, indem er ihn eingeschaltet hat.
Reportagen zum Atomeuphorie von damals, um eins in der Reihe Wendepunkte. Zuerst aber noch zur Börse, Wetteraussichten und Verkehr.
Wegen der Schuldenkrise in den USA werden vermehrt Schweizer Franken gekauft. Der Kurs des Dollar ist gegenüber dem Franken weiter gesunken. Ein Dollar kostet noch etwas mehr als 80 Rappen, nämlich 80 Rappen 04. Weiter nachgegeben hat außerdem der Euro. Ein Euro kostete zeitweise weniger als einen Franken 16. Damit zu den weiteren Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.016 Punkten, minus 0,3%. Und der Euro wird aktuell zu einem Franken 15,70 gehandelt. Das Wetter. Heute Nachmittag gibt es in der ganzen Schweiz einen meist freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Tessin ist es ziemlich sonnig. In den Bergen und im Jura gibt es einzelne Regenschauer. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei rund 20 Grad, im Süden gibt es 24 Grad. Am Dienstag und Mittwoch ist es wechselhaft mit vielen Wolken, nur kurzen sonnigen Abschnitten und einigen Schauern oder Gewittern. Die Höchsttemperaturen bleiben im Norden um 20, im Süden um 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden, 5 Kilometer Stau und über eine halbe Stunde Wartezeit. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Zudem Richtung Norden, zwischen dem Stalvedro und dem Gotthardtunnel, stockender Verkehr. Sowie in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne, zwischen der Verzweigung La Croix und Lausanne-Venn, ebenfalls stockender Verkehr.
Ganz Norwegen stand still. Punkt 12 Uhr gedachte das Land der vielen Todesopfer und Verletzten der Attentate vom Freitag. Züge standen still, Fabrikbänder stoppten, und auf Straßen und Plätzen blieben die Menschen stehen. Kurz vor 1 Uhr heute Nachmittag wird der mutmaßliche Attentäter, ein 32 Jahre alter Norweger, dem Haftrichter vorgeführt. Zur Lage in Norwegen, deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
An eine Rückkehr zum Alltag war heute Montagmorgen in Norwegen nicht zu denken. Noch immer werden nach den brutalen Anschlägen vom letzten Freitag mehrere Dutzend Menschen vermisst und kämpfen in den Spitälern des Landes Ärzteteams um das Leben vieler Verletzten. Zudem werden immer weitere, äußerst erschreckende Einzelheiten zu den schwersten Gewalttaten in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg bekannt. So hatte der mutmaßliche Einzeltäter offenbar vor, auf der Insel Utøya auch die frühere Ministerpräsidentin des Landes, Gro Harlem Brundtland, zu erschießen. Diese hatte nur wenige Stunden vor Ankunft des Attentäters, der sich als Polizist verkleidet hatte, die gut 600 dort versammelten Kinder und Jugendlichen besucht. Doch der Attentäter verspätete sich nach Aussagen, die er gegenüber der Polizei gemacht hat. In Oslo selbst gelang es ihm zuvor, zudem nur einen von 3 vorbereiteten Sprengsätzen zur Explosion zu bringen. Bei der Ankunft in Utøya, eine Stunde nach dem Bombenattentat, stellte sich ihm dort ein Zivilpolizist entgegen, der das Lager als einziger und unbewaffnet bewachte. Dieser wurde vom Attentäter auf der Stelle erschossen. Es handelt sich bei diesen Polizisten um den älteren Bruder der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit. Das Massaker auf Utøya hinterlässt mindestens 85 Todesopfer, darunter fast alle Nachwuchshoffnungen der norwegischen Arbeiterpartei. Offenbar hatte der Attentäter vor dem eine Stunde dauernden Massaker eine große Menge anabole Steroide zu sich genommen, was ihm das Gefühl verlieh, unbesiegbar zu sein. Bei der Anhörung heute Nachmittag vor dem Haftrichter will der 32 Jahre alte Norweger, der früher der rechtsbürgerlichen Fortschrittspartei angehörte, in Uniform erscheinen und eine Erklärung verlesen. Dazu verlangt er, dass die Anhörung öffentlich ist, was in Norwegen üblich ist. Die norwegische Staatsanwaltschaft will jedoch den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen. Ein Antrag, dem der Haftrichter entsprechen dürfte. Denn selbst wenn nun viele Norwegerinnen und Norweger darauf warten, mehr über die Motive des einheimischen Terroristen zu erfahren, so möchte diesem Mann wohl kaum jemand eine zusätzliche Bühne für den von ihm erklärten Bürgerkrieg gegen die Demokratie verleihen.
Bruno Kaufmann. Die Frage stellen sich zurzeit alle. Hätte das Doppelattentat von Norwegen nicht verhindert werden können? Die meisten Polizei- und Geheimdienstexperten sagen nein. Es hat im Fall dieses Einzeltäters kaum Möglichkeiten gegeben, ihm rechtzeitig das Handwerk zu legen. Sowohl die Geheimdienste als auch die Polizei sind in einem solchen Fall weitgehend ohnmächtig, weiß Fredrik Steiger.
Es sei weltfremd zu glauben, man hätte dem Attentäter von Oslo rechtzeitig das Handwerk legen können. Davon ist Professor Andrea Bianchi überzeugt, Rechts- und Terrorismusexperte am Genfer Institut für internationale Beziehungen.
If this was an isolated act by a single individual, that makes it very difficult to prevent.
Es sei sehr schwierig, einem Einzeltäter frühzeitig auf die Spur zu kommen, wenn er nicht schon vorher mit seinem Tun oder mit Äußerungen den Verdacht auf sich lenkte.
Unless the person in question was part of a group whose activities were monitored by the police.
Anders sei das bei organisierten Terroristen, die Gruppenangehörten, die ohnehin überwacht würden, bei denen es vor einem Attentat Finanzflüsse gibt, E-Mail-Verkehr, Propagandablogs, Telefonkommunikation. Doch all das gab es hier nicht. Gerade die Internetaktivitäten des Norwegers seien sehr begrenzt gewesen. Ohnehin neigten so Bianchi Laien dazu, die Möglichkeiten der Internetüberwachung zu überschätzen. Auch wenn heute viele Augen und Ohren die Kommunikation von uns allen überwachten, so bleibe es schwierig, daraus brauchbare Täterprofile zu erstellen. Das Internet sei riesig, die Datenmengen enorm. Alles Gesammelte systematisch auszuwerten, polizeilich, politisch und auch psychologisch, sei unmöglich. Für ein sinnvolles Profiling braucht es, so der Terrorismusfachmann, zunächst einen Anfangsverdacht, und es braucht Kommunikation. Beides fehlte diesmal. Akteure der inneren Sicherheit pflichten bei, etwa im Deutschlandfunk Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Je mehr einer wirklich als Einzeltäter unterwegs ist, desto schwieriger es ist, so etwas im Vorfeld zu erkennen.
Natürlich brauche es heute die Überwachung des Internets.
Es gehört offensichtlich dazu, dass wir auch im Internet präventiv unterwegs sind, dass wir beobachten, wo gibt es radikale Einträge.
Aber das fehlt diesmal. Auch Rob Wainwright, der Generaldirektor von Europol, räumt ein, dass man bei Einzelpersonen, die sich plötzlich radikalisieren, wenig tun könne. Propaganda im Internet könne sie zwar zu einer Tat anstiften, aber handeln würden sie allein und erweckten so keinen Verdacht, hinterließen keine Spuren, die frühzeitig zu ihnen führten. Hinzu komme, auch bei der Terrorismusbekämpfung gelten die rechtsstaatlichen Grenzen, die demokratischen Werte. Diese würden verletzt, wenn man alles und alle jederzeit lückenlos überwachte, wenn jede Drohung, jeder Schwachsinn, den jemand im Internet veröffentliche, bereits zur vorsorglichen Verhaftung führte. Weshalb nach den Bluttaten von Norwegen für Professor Bianchi die unerfreuliche Erkenntnis bleibt.
That's the reality, however unpleasant. How easy it is to perpetrate such a terrorist.
Es sei erschreckend einfach, selbst opferreiche Terrorakte zu verüben. Der Bau einer Bombe, wie jener, die am Freitag in Oslo explodierte, sei äußerst simpel.
We live in a world in which security cannot be guaranteed.
Wir müssten uns damit abfinden, dass es keine Garantie für Sicherheit gebe.
Seit 60 Jahren wurde Ostafrika nicht mehr von einer so schlimmen Dürre heimgesucht. Um genügend Soforthilfe bereitzustellen, findet in Rom heute ein internationales Krisentreffen statt. Am meisten von der Dürre und der Hungersnot betroffen ist das kriegsgebeutelte Somalia. Aber auch im benachbarten Kenia wird die Lage immer prekärer. Das Land hat Hunderttausende Hungerflüchtlinge aufgenommen und wegen der Dürre werden auch dort einige Lebensmittel knapp. Ich fragte unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser in Kenias Hauptstadt Nairobi, wie groß ist das Dürreproblem in Kenia selber?
Also auch wenn alles von Somalia spricht, das Dürreproblem in Kenia ist nicht zu unterschätzen. Die Lebensmittelpreise steigen, sie werden knapper. 3,5 Millionen Menschen haben hier Hunger, ganz offiziell nach UNO-Angaben. Aber man sieht es am besten auch aus der Vogelperspektive. Ich hatte vor einigen Tagen Gelegenheit, aus dem Nordosten Kenias nach Nairobi zu fliegen in einer kleinen Maschine. Kenia aus der Luft ist braun, staubig und trocken. Vor allem auch die Flussläufe sind ausgetrocknet. Man sieht kein Grün mehr. Wenn man auf dem Land unterwegs ist, sieht man es den Tieren an. Die Kühe sind mager. Es gibt sogar tote Kamele am Wegrand, habe ich gesehen. Und man hat mir gesagt, wenn Kamele sterben, dann ist die Situation dramatisch, weil die eigentlich viel resistenter sind als Menschen. Auch die Viehpreise sind am Zusammenfallen. Die Bauern müssen ihre Kühe abstoßen, weil sie nicht mehr ernähren können. Eine Kuh in Kenia kostet zurzeit auf dem Markt 20 Franken.
Zu dieser schlimmen Situation kommt dazu, dass Kenia Hunderttausende Hungerflüchtlinge aufgenommen hat, vor allem aus Somalia. 2000 Menschen kommen offenbar jeden Tag über die Grenze. Wie leistet Kenia diesen Sondereffort?
Kenia ist ganz klar an der Grenze seiner Kapazitäten und ist auf die UNO angewiesen, vor allem auch innenpolitisch. Das gibt Druck, also in den Zeitungskommentaren gibt es viele kritische Zeilen, die sagen, also wir haben selber 3,5 Millionen Leute, die Hunger haben und alles spricht von Somalia und wir müssen erst noch diese Flüchtlinge aufnehmen, wir können das nicht leisten. Die kenianische Regierung hat vor wenigen Tagen die UNO aufgefordert, die Menschen in Somalia abzufangen, dort Lager einzurichten und dort zu ernähren. Nebst kritischen Kommentaren gibt es auch heftigere Reaktionen. Es hat in den Zeitungen zunehmend Meldungen von Schießereien, tödlichen Schießereien in den Grenzgebieten von Somalia und Sudan, wenn Nomaden mit Herden aufeinanderstoßen und sich dann streiten um restliche oder übrig gebliebene Weiden und Wasser.
Führt denn die ganze Situation auch zu einer politischen Instabilität?
Ja, davon wird viel geschrieben und auch gesprochen. Also es sind nicht nur Zeitungskommentare, ob man jetzt mit dem Gärtner spricht oder dem Taxifahrer. Die Menschen haben Angst vor dieser Situation. Die Lebensmittelpreise in Kenia steigen seit Monaten. Die Preise für Zucker und Mais und Getreide haben sich verdoppelt. Hier in Nairobi spricht man davon, die Schulen frühzeitig zu schließen, weil man die Kinder nicht mehr ernähren kann. Es gibt hier in Nairobi ganze Quartiere, die von Somalien bewohnt werden. Das macht den Menschen Angst, wenn sie das mit der Schweiz vergleichen. Wenn in Chiasso 2000 Flüchtlinge stehen aus Nordafrika, führt das in unserem Land zu heftigsten Diskussionen. Hier in Kenia sind allein im Monat Juni 40.000 Menschen angekommen. Also es ist nachvollziehbar, dass das zu Emotionen führt, zu Ängsten. Man hat auch Angst, dass mit diesen somalischen Flüchtlingen radikales Gedankengut ins Land kommt. Man hat aber hier in Kenia auch Angst mit diesen steigenden Lebensmittelpreisen vor politischen Instabilitäten im Hinblick auf die Wahlen. Nächstes Jahr wird hier gewählt. Sie können sich erinnern, 2007 kam es hier zu heftigen Ausschreitungen und man hat Angst, dass hier in Kenia, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel im Sudan, diesem jungen Staat, diese Lebensmittelsituation zu Instabilitäten führen kann.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Fragt sich, wie in Zukunft verhindert werden könnte, dass eine lange Dürreperiode zwangsläufig eine Hungersnot zur Folge hat. Zum Beispiel mit Pflanzen, die auch mit wenig Wasser den gleichen Ertrag liefern, lautet die Antwort der Wissenschaft. Seit Jahren wird an solchen trockenheitsresistenten Kulturpflanzen geforscht, an Hochschulen und in Forschungsabteilungen von Firmen. Thomas Zuberbühler berichtet.
Pflanzen, die tiefere Wurzeln bilden und so im trockenen Boden doch noch Wasser finden, das sei einer von vier Ansätzen, an denen man forsche, sagt Andreas Hund, Agrarwissenschaftler der ETH Zürich.
Das zweite ist, dass die Pflanzen das Wasser, was sie haben, ökonomischer nutzen, dass sie dann als drittes den Wasserstatus aufrechterhalten können, um eben Photosynthese betreiben zu können, obwohl es trocken ist. Und dass, wenn sie das nicht mehr können, dass sie dann Reserven, die sie im Stängel zum Beispiel angelagert haben, umlagern können in die Ernteprodukte, also ins Korn.
Die Forscher versprechen sich viel von diesen effizienteren Pflanzen. Im Fall von Mais, einem Grundnahrungsmittel am Horn von Afrika, könnten lokale Bauern innerhalb von 10 Jahren bis zu einem Drittel mehr Ernte produzieren. In einem ersten Projekt in Kenia konnten bereits Erfolge verzeichnet werden. Die Forschung verfolgt hier zwei unterschiedliche Wege. Zum einen die klassische Züchtung, zum anderen die Gentechnologie. Dank dieser verstehe man die genetische Information einer Pflanze immer besser, sagt Rolf Furter, Leiter der Saatgutforschungsabteilung des Schweizer Chemiekonzerns Syngenta.
Beide Ansätze werden verfolgt und beide Ansätze haben ihre Gültigkeit.
Entscheidend für eine produktivere Landwirtschaft sei jedoch nicht nur verbessertes Saatgut, sondern auch der Einsatz von Chemie.
Das wird häufig unterschätzt, weil ein gesunder Pflanzenbestand, der also nicht leidet unter Insektenbefall oder Pilzbefall, der ist per se resistenter gegen zusätzlichen Stress, eben wie zum Beispiel Wasser- oder Trockenstress.
Die Privatwirtschaft steckt Millionen in die Erforschung von dürreresistenterem Saatgut, denn Wasserknappheit ist ein globales Problem, entsprechend groß der mögliche Absatzmarkt. Damit Afrika bei dieser Forschung nicht zu kurz kommt, arbeiten Unternehmen und öffentliche Institutionen in engen Partnerschaften zusammen. Technologiefortschritte teilt Syngenta zum Beispiel mit CIMIT, einem privaten internationalen Forschungsprogramm zur Verbesserung des Mais und des Weizens. Einem Programm, in dem auch die ETH stark involviert ist. Gerade im Fall von Mais habe die Forschung in den letzten 20 Jahren große Fortschritte erzielt, sagt Andreas Hund von der ETH. Klar sei aber auch, ganz ohne Wasser, so wie jetzt am Horn von Afrika, gehe es nicht.
Dürrekatastrophen, die wirklich Trockenheit schaffen, wenn das zum Beispiel unter 100 mm Niederschlag hat, die kann man nicht verhindern. Aber man kann natürlich versuchen, Sorten besser anzupassen, damit sie, wenn es ein bisschen Niederschlag hat, trotzdem einen höheren Ertrag bringen. Und da liegt Potenzial.
Doch trotz verbessertem Saatgut und dem Einsatz von Chemie, ein Problem bleibt. Um zukünftige Dürren eher zu überstehen, müssten die lokalen Bauern besser ausgebildet werden, vor allem im Umgang mit dem spärlichen Wasser, das fehlt.
Der Xamax-Besitzer, der Tschetschene Bulat Tschagajew, hat hart durchgegriffen. Einmal mehr, muss man sagen. Nach der Geschäftsleitung und diversen Spielern trifft es nun den kompletten Trainerstab. Unmittelbar nach der 0-2-Niederlage gestern im Basler St. Jakobspark feuerte Tschagajew die Trainer und die Goalie-Trainer inklusive. Im Neuenburger Fußballclub herrscht offenbar Chaos pur. Die Liga prüft nun Konsequenzen. Sportredaktorin Rachel Müritz.
Heute will die Xamax-Führung einen neuen Trainer präsentieren. Nur für wie lange, fragt man sich in der Romandie. Der Besitzer Tschagajew ist bekannt für Kurzschlusshandlungen, hat bereits letzte Woche Spieler entlassen, die ihn im ersten Spiel vor einer Woche gegen Luzern nicht überzeugt hatten. Joël Robert, Sportchef des Radio Suisse Romande, spricht klare Worte im Fall Xamax.
Ich denke für die ganze schweizerische Fußball, für die Fußball im Romandie, was passiert jetzt in Neuenburg, ist nicht so gut. Herr Tschagajew ist der Besitzer, er hat Geld, viel Geld, aber aus dem Feld. Xamax hat zweimal verloren und die Lage ist sehr, sehr kritisch und im Romandie lacht man jetzt auf Xamax.
Wenig zu lachen hat die Liga. Der Swiss Football League sind bei diesen Spontanentlassungen die Hände gebunden. Es gibt keine Regeln, die das verbieten. Allerdings möchte die Liga nicht untätig bleiben, Mediensprecher Roger Müller.
Was wir machen können, ist im Rahmen unserer reglementarischen Vorgaben einerseits ein neues Budget verlangen für die laufende Saison, also eine verbesserte finanzielle Übersicht zu bekommen, wie es jetzt mit der neuen Führung aussieht. Und das Zweite ist, dass wir den Club darauf hinweisen, dass er reglementarische Verpflichtungen für die Anzahl ausländischer Spieler, für die Anzahl Spieler, die er überhaupt engagieren kann, dass es diese reglementarischen Vorgaben gibt.
25 Spieler darf ein Club höchstens pro Saison einsetzen, die Nachwuchstalente ausgeschlossen. Jeder, der einmal im Einsatz stand, belastet dieses Kontingent. Das heißt, Xamax-Besitzer Bulat Chagayev kann nicht wahllos Spieler entlassen und neue einkaufen. Das Kontingent ist bald ausgeschöpft. Xamax ist zurzeit kein ernstzunehmender Super League-Verein und es sieht nicht so aus, als würde sich dies bald ändern.
Integration bedeutet Kontakt mit Einheimischen. Für fremdsprachige Kinder in der Schweiz leistet in diesem Bereich die Schule den wichtigsten Beitrag. Aber die schulische Integration stößt schnell an ihre Grenzen, wenn ein Kind außerhalb der Schule, also in der Freizeit, kaum mit Schweizerinnen und Schweizern in Berührung kommt. An diesem Punkt setzt ein spezielles Integrationsprojekt in Emmen im Kanton Luzern an. Es heißt «Munterwegs». Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt war mit «Munterwegs» unterwegs auf dem Vierwaldstättersee.
Fasziniert sitzt Ben Hur am Fenster des Motorboots Aurora. Der quirlige 7-jährige Afrikaner ist erst das zweite Mal in seinem Leben auf einem Schiff. Mit gestrecktem Finger zeigt er auf den Vierwaldstättersee und auf die Enten, die das Boot schnell hinter sich lässt.
Irma, das geht so schnell.
Irma, das ist Irma Inderbitzin. Die 63-jährige Frau aus Kriens strahlt genau die Vertrautheit aus, die Ben Hurs fröhliches Irma vermuten lässt. In den letzten 8 Monaten war Irma Inderbitzin die Mentorin, also eine Art Gotte des 7-jährigen Flüchtlingskindes aus Eritrea. Im Rahmen des Emma-Integrationsprojekts «Munterwegs» haben sich die beiden an jeweils 2 Nachmittagen pro Monat getroffen. Auf diese Weise hat «Munterwegs» schon 70 Migrantenkinder mit Schweizerinnen und Schweizern zusammengebracht. Für Irma Inderbitzin war es eine völlig neue Erfahrung.
Das war natürlich schon etwas Spezielles. Ich habe mich noch nie mit einem farbigen Kind irgendwie beschäftigt oder abgegeben. Aber er ist so ein aufgestellter und lebensfroher Bub. Das war eigentlich keine Sache gewesen.
Man glaubt es Irma Inderbitzin aufs Wort. Schon nur die lockere Art, wie sie Ben Hur hilft, in die Kapitänskabine zu klettern, zeigt, die unternehmungslustige Pensionärin hat ihrem Schützling einiges ermöglicht, was dieser speziell gerne macht.
In die Schwimmen gehen. Ja, in die Schwimmen da draußen gehen. In die Rutschbahn. Das ist lustig.
Es ist auffällig. Für ein Kind, das bald in die 2. Klasse kommt, hat Ben Hur große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Dies liegt auch an einem allgemeinen sprachlichen Defizit. Dazu aber kommt sein Umfeld. Seit seiner Geburt lebt er im Meier-Höfli-Quartier, dem Emmer-Quartier mit dem höchsten Ausländeranteil. Gerade deshalb sollte er mit Irma Inderbitzin möglichst gewöhnliches, alltäglich Schweizerisches erleben.
Zum Beispiel hat er mich gefragt, was ist ein Grill? Was kann man mit dem Grill machen? Oder Servola-Brötle, ja, das ist überhaupt keine Ahnung hatte. Als ich zuerst mal mit ihm im Wald bin, so hat er Tanzhäppchen aufgelesen und hat gesagt, was ist das?
Die beiden haben ihre Erlebnisse in einem Tagebuch festgehalten. Ein festes Element des Integrationsprojekts «Munterwegs», um die Kinder auf beiläufige Art sprachlich zu fördern. Als das Schiff eine kurze Pause macht, zeigt Ben Hur mit Stolz sein Buch.
Da war Regen gewesen. Da waren zum Zoo, wir haben Affe gesehen, die Krokodil. Da haben sie ins Kino gegangen. Rapunzel, er hat lange Haare.
Meistens waren Irma Inderbitzin und Ben Hur alleine unterwegs. Trotzdem habe sich auch ein Kontakt mit der afrikanischen Flüchtlingsfamilie, vor allem mit Ben Hurs Mutter, ergeben. Ein wertvoller Kontakt, findet Irma Inderbitzin.
Mich hat es gedacht, durch das hat sie auch ein bisschen Möglichkeiten gehabt, mal auch unter uns Schweizer Frauen zu kommen. Und sie will auch gerne gegen rausgehen. Und ich glaube, das war das Türchen, was sie jetzt doch ein bisschen gesehen hat, wie das geht. Und das ist also für die Eltern sicher auch etwas Positives.
Die Schifffahrt mit Ben Hur ist eigentlich die Abschlussveranstaltung des Projekts. Aber Irma Inderbitzin will ihren freiwilligen Einsatz verlängern und eine weitere 8-monatige Mentorinnenzeit anhängen. Dieses Mal mit einem Mädchen. Auf Ben Hurs fröhliches Irma will sie aber auch nicht ganz verzichten.
Einmal, ich habe ihm schon gesagt, wir gehen mal baden im Sommer und sicher mal schlitteln, wenn er das so gerne macht. Ich habe ihm das letzte Mal gesagt, du,
Sie ist dann unterwegs fertig und sagt er, dann kommst du mich nicht mehr holen. Habe ich gesagt, nein. Sagt er, ja, dann komme ich dich besuchen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.